Also es ist eigentlich mit jedem, mit dem ich darüber spreche, die sagen, nach den Ängsten oder nach den Zwängen oder nach der Depression, wenn man das für sich irgendwie klar bekommen hat, geht es einem viel, viel besser wie vor dieser ganzen Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frey und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben und dem auch mal zur Entwicklung verhelfen wollen. Heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast, die liebe Hanna. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo liebe Gunda, ich freue mich von Herzen, hier sein zu dürfen.
Die Hanna ist auch eine von den wunderbaren Menschen, die ich über Instagram kennengelernt habe. Es ist einfach unfassbar, wie viele tolle Menschen da sind. Und sie inspiriert mit ihrem Account auch ganz besondere Klienten, Publikum, wie sagt man das? Zuhörer, Zuschauer, User. So, jetzt habe ich User. Aber dazu erzählt sie bestimmt gleich mehr. Und jetzt würde ich dich bitten, dass du erstmal dich kurz vorstellst. Was würdest du über dich sagen, wenn du eine Minute Zeit hättest?
Oh, eine Minute ist gar nicht so viel. Gut, also, ich bin die Hanna, ich bin 21 Jahre alt, ich lebe im schönen Schwarzwald-Waagkreis. Ich studiere angewandte Psychologie und mache nebenher noch eine Trainer- und Coach-Ausbildung, wo es ganz viel um innere Kindarbeit, Emotionsarbeit geht und auch so um Dinge wie Gefühle annehmen, die vielleicht nicht so ganz beliebt in unserer Gesellschaft sind, wie Ängste, Unsicherheiten, Wut, also einfach solche Dinge, die jeder kennt, aber ja, nicht so beliebt sind in der Gesellschaft. Genau, und das ist so mein kleines Steckenpferd, gerade sich mit Dingen auch wohlfühlen zu können, die ja anscheinend nicht so gerne gesehen werden. Und genau das tue ich eben auch auf Instagram weitergeben, auf meinem Account Gedankenflickflack, da gibt es Beiträge zu. Ich habe auch einen Podcast, wo ich darüber spreche und biete jetzt eben auch schon Coachings an in genau dem Bereich.
Ja, wow, da war genau so eine Powerfrau, die lieben Arme Herzen, Studium und gleichzeitig Coaching-Ausbildung. Das ist ja schon krass, wie kriegst du das auf den Backen? So,
Schlüsselwort Fernstudium. Ah. Ja, also, das ist ein bisschen leichter, ich habe nicht so viel Präsenzveranstaltungen dadurch, ich kann das zu Hause machen und habe auch, passt vielleicht auch schon ganz gut so zum Thema, für mich auch schnell rausgefunden, dass die Präsenzuni für mich nicht so das ideale Konzept ist, um zu lernen, weil ich da oft eben das Gefühl hatte, eher behindert zu werden oder mich in was reingepresst zu fühlen, wo ich jetzt im Fernstudium merke, ich komme viel besser voran und kann dadurch eben, habe auch mehr Zeit eben für solche Sachen wie dann die Coaching-Ausbildung noch nebenher.
Wo machst du die Coaching-Ausbildung?
Die Coaching-Ausbildung mache ich bei Human Essence, bei Christian Rieken und Lilian Runge-Rieken. Das ist ein Ehepärchen mit eben dem Unternehmen Human Essence. Die sitzen in Emdingen und machen da verschiedene Seminare zu Transformationsarbeit und Achtsamkeit, Bewusstwerden, Traumaheilung. Also eine recht bunte Palette eigentlich, ja, genau.
Trauma, da sind wir auch schon wieder fast im Thema, aber wir wollen mal nicht so schnell vorgreifen. Jetzt hast du gerade selber erwähnt, dein Instagram-Account, worüber du motivierst und inspirierst, heißt Gedankenflickflack. Mhm. Das hast du die ganze Zeit schon gefragt. Wie bist du auf diesen Namen gekommen?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich selber gar nicht mehr, aber es war immer irgendwie so ein Wort, was sehr präsent war und ich fand es ganz schön, weil es eigentlich genau das auf den Punkt bringt, dass meine Gedanken manchmal sehr gerne Tonübungen machen, also das sehr wild da oben manchmal abging und eigentlich genau das auch so der Punkt war, warum so viel Unruhe in meinem Leben war, weil in meinem Kopf halt so viel Unruhe war und das eine Tonübung ja aber eigentlich auch schön sein kann, also ich gerade eigentlich immer versuche, das Beste aus dem zu machen, was so mein Kopf mir präsentiert, sage ich mal, also ja, das ist so vielleicht die Verbindungsbrücke dazu, aber wie ich drauf gekommen bin, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Ja, dann war es die Eingebung, dass es
ja, vermutlich, ja. Ja.
Cool. Jetzt bist du ja mit 21 Lenzen ziemlich jung, dafür voller Energie und Power. Das war ja nicht immer so. Da war ja ganz viel im Argen. Das war auch mit so einem Grund, warum ich dachte, das ist cool, wenn die Hanna mal ein bisschen berichtet. Was war denn früher bei dir so los?
Ja, was war so bei mir los? Also es gab bei mir relativ schnell oder früh den Punkt, dass ich gemerkt habe, dass ich sehr, ich weiß nicht, ob sensibel das richtige Wort ist, ich aber sehr unsicher auf normale Situationen reagiere. Also sei es in der Grundschule gewesen oder in der normalen Schulzeit einfach, wenn normale Veranstaltungen anstanden oder ja sowas wie Einschulung schon oder auf einen Schulausflug zusammengehen oder zu einem Geburtstag eingeladen zu werden, wo andere Kinder sich eigentlich tierisch drauf freuen, war bei mir immer so eine richtige starre. Ich bin total unsicher geworden und war eigentlich ständig von Angst begleitet. Und ich hatte da nicht so viel Freude dran, was ja schade ist, wenn eben Schule oder ja so Sachen mit Freunden unternehmen ja eigentlich schöne Sachen sein können. Und ich habe mich immer sehr getrieben gefühlt, vielleicht ist das das richtige Wort. Ich war so ständig auf der Flucht, weil ich dieses Gefühl von dieser Unsicherheit und der Angst, die ich halt hatte, nie aushalten konnte. Ja. Und da immer so nach Mechanismen gesucht habe, wie ich das quasi für mich kompensieren kann, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich mit den Gefühlen jetzt umgehen konnte. Das war mir damals auch gar nicht bewusst. Das lief alles eigentlich so unbewusst ab. Das kann ich jetzt heute so aus der reflektierten Sicht ganz gut beschreiben. Und genau so ein Steckenpferd von mir ist dann tatsächlich, sind verschiedene Zwänge geworden, weil ich einfach mit dieser Kontrolllosigkeit, eben diese Gefühle, die ständig bei mir hochgekommen sind, mit denen ich nicht umgehen konnte, irgendwie eine Kontrolle gebraucht habe, was für mich dann eine Zeit lang eben verschiedene Zwänge waren, auch viel Vermeidungsstrategie, also eine Zeit lang gar nicht mehr in die Schule gehen, ganz viele andere Ängste, die dadurch aufgekommen sind. Also ich hatte eine relativ starke Brechangst, also Emetophobie, dass mein ganzer Tagesablauf dann irgendwie danach gerichtet war, Dinge zu vermeiden, weil es ja zum Erbrechen führen könnte. Also auch mit Essen war das mal so ein Thema. Also das war relativ...
Da hatte ich letztens auch eine Patientin mit genau dem gleichen. Ja.
Genau. Ja, und das ist halt sehr... ja, recht unfrei eigentlich als Kind, wenn man eigentlich so die Welt entdecken möchte und raus in die Welt will und neue Sachen entdecken will und man eigentlich die ganze Zeit so davon getrieben ist und vor allem mit diesen Gefühlen, die man hat, also die Ängste und die Unsicherheiten, so im Widerstand ist. Also ich habe für mich irgendwann wirklich filtern können, dass das halt nicht der Weg sein kann, immer noch mehr so dagegen zu gehen, sondern dass es da was anderes geben muss, wie, ja, die Ängste weghaben zu wollen, weil je mehr ich die eigentlich weghaben wollte, desto mehr Symptome wie Zwänge oder weitere Ängste haben sich letztendlich auch gezeigt, ja.
Okay, das heißt, es sprudelt schon vor Ideen, weil ich dich alles fragen musste. Das heißt, das eine war, der erste Schritt raus war sozusagen die Akzeptanz, okay, ich habe diese Ängste, habe ich das jetzt richtig verstanden? Nicht immer dieses,
letztendlich... Genau, letztendlich war das der Schlüssel, aber um an den Punkt zu kommen, lagen schon noch ein paar Zwischenstationen dazwischen, so mit verschiedenen Therapien und Klinikaufenthalten und verschiedenen anderen Experten, wo man nachgefragt hat, aber das war so letztendlich für mich der Schlüssel, um wirklich gut damit sein zu können, sage ich.
Ja, wenn du sagst, du hast viel Therapien und Klinik und was nicht, was ist denn das, was dir wirklich geholfen hat als Gedanke? Oder was waren die Impulse, wo du sagst, wenn du sagst, 5 Impulse, das sind die, die am Ziel orientiersten dich unterstützt haben, den Weg da rauszufinden? Was?
Ja, also eine Sache war tatsächlich die Therapie. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil ich bei der Therapie immer so ein bisschen sage, es war ein wichtiger Punkt, aber es war nicht der ausschlaggebende Punkt für mich, der mich weitergebracht hat. Also mir hat die Therapie sehr geholfen, um meine Dynamik hinter den Dingen zu verstehen, um allgemein zu verstehen, was zum Beispiel auch eine Zwangsstörung ist. Und ich sage immer ganz gerne, die Therapie hat mich wieder funktionsfähig gemacht. Also sie hat mir wieder ermöglicht, in die Schule gehen zu können, meinen Alltag wieder hinzubekommen und ja, mich einigermaßen in meinem Lebensumfeld bewegen zu können, auch wenn ich noch Ängste und sowas hatte. Also das war so der erste Impuls. Und ja, der zweite Impuls vor allem war bei mir dann aber, mir ging es ganz gut, auch nach der Therapie, aber ich hatte immer noch dieses Gefühl von getrieben sein und mich trotzdem nicht wohlfühlen. Also ich war immer noch in so einem krassen Widerstand, was die Ängste anging, weil ich einfach mir nicht vorstellen konnte, dass man dass man sich wohlfühlen kann mit Emotionen, die auch unangenehm gerade sind. Also ich hatte immer noch dieses Ziel im Kopf, die Ängste müssen irgendwann ganz weg sein, die Zwangsimpulse müssen irgendwann ganz weg sein. Also ich hatte immer noch so dieses, wenn mal ein Zwangsgedanke kommt, bin ich immer noch nicht geheilt. Und das ist dann halt so ein ganz krasser Druck, den man da auch irgendwie kriegt. Und ich hatte manche Therapeuten, die also bei solchen mich quasi auch noch gefragt haben, und welche Ängste hatten sie denn noch diese Woche? Was mir halt immer so das Bild gegeben hat, oh scheiße, ich bin immer noch nicht weit genug. Ja, so ja, was dann irgendwie so ein, ja, was halt einfach nicht so angenehm war. Und das war dann vor allem der Punkt, wo mir jetzt auch meine Coaching-Ausbildung die letzten 2 Jahre nochmal so einen richtigen Perspektivwechsel einfach gegeben hat, dass man durch Körperarbeit und Emotionsarbeit, durch Annahme, durch Achtsamkeit da unglaublich viel machen kann und wirklich, wenn man mal aus dieser Bewerter-Ebene rausgeht, was denn Gefühle eigentlich sind, weil wenn man das mal so im Körper wirklich wahrnimmt, ist es eigentlich eine reine Energie. Wenn man Angst hat, dann geht es im Körper eigentlich richtig ab. Man bewertet das immer nur sehr negativ oder sehr, oh Gott, Angst ist was ganz Schreckliches. Aber wenn man das mal so nur auf körperlicher Ebene wahrnimmt, ist es ja eigentlich, keine Ahnung, dein Herz klopft total schnell, du merkst, wie das Blut durch den ganzen Körper fließt, du fängst an zu schwitzen, du merkst eigentlich, dass dann eine totale Power dahinter steht, die, wenn man sie richtig einsetzt, dich eigentlich in eine total lebendige in einen total lebendigen Zustand bringen kann. Also
ja, ich meine, Angst ist ja eine Reaktion, die uns schützen soll, ne?
Genau, also, ja.
Damit du wegrennen kannst, der ganze Organismus fährt hoch in seinem System, damit du dich schützen kannst. Vom Grundsatz her ist es eine sehr hilfreiche Emotion.
Definitiv, ja. Das Problem ist bei der ganzen Sache eben dieses Automatisierte irgendwann, wenn, also es gibt ja diese verschiedenen Nervensysteme, sobald es im autonomen Nervensystem bei uns halt so gespeichert ist, dass wir bei Dingen körperlich wirklich reagieren, die uns eigentlich keine Gefahr geben. Und das war halt bei mir auch wirklich der Fall, wo ich gemerkt habe, hier ist scheinbar gerade eine Situation, die mir im Kopf her Angst macht, aber nicht gefährlich ist und da mein Körper halt schon extremst reagiert. Und da war wirklich so der Punkt für mich halt wieder in eine Art Körperarbeit zu finden, wie man den Stress, der da in dem eigenen System ist, die Möglichkeit gibt, auch abzubauen, weil das einfach nicht mehr eine Ebene ist, die man im Kopf ändern kann oder lösen kann für sich. Wie es halt in vielen Therapien bei mir dann der Fall war, dass man halt rumanalysiert hat und rumgedoktert hat, ja, wie könnte man das denn jetzt noch lösen, warum hast du denn da noch Angst? Aber es eigentlich nur darum ging, letztendlich für mich dann, also in meiner Situation, das, was im Körper so noch festgesetzt ist, eigentlich wieder so ins Fließen zu bringen, was die Angst dann letztendlich auch immer ausgelöst hat.
Mhm. Okay, genau, Auslöser. Das wäre für mich auch eine spannende Frage. Jetzt studierst du Psychologie und machst eine Coaching-Ausbildung mit Traumaanteilen und so weiter und so fort. Würdest du sagen, okay, du bist einfach nur ein besonders sensibler Mensch schon immer gewesen, oder gab es vielleicht auch Auslöser in frühkindlicher Zeit, wo das sozusagen dazu geführt hat, dass das alles gekommen ist?
Sowohl als auch, glaube ich. Also ich habe schon auch wahrgenommen, dass ich immer vielleicht etwas sensibler bin als der Durchschnitt, wenn man das jetzt so sagen kann. Und es bestimmt auch Situationen gab, die dazu geführt haben. Es war auch immer ganz lustig, das waren auch so klassische Fragen, die man in der Therapie bekommen hat. So, ne, war da irgendwas Spezielles in der Kindheit? Und ja, da gab es vielleicht mal die ein oder andere Situation, die so dazu geführt haben könnte. Ich bin mittlerweile sogar eher an dem Punkt, dass ich da gar nicht mehr so viel rumanalysiere. Also wenn ich auf was stoße, wo mir mein Verhalten heute irgendwie erklärt oder kenntlicher macht, ist das in Ordnung. Und nehme ich auch gern und dankend an. Aber also für mich hat es irgendwann so den Punkt angenommen, wir sind nur noch in der Vergangenheit unterwegs, aber meine Emotionen sind ja hier und jetzt. Also schön zu verstehen, woher das alles kommt, aber ich würde halt einfach gerne den Umgang hier und jetzt sozusagen genau. Also so eine Sache war natürlich, also es gab Situationen, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, okay, das würde Sinn machen, wenn es da hergeführt hat, aber andererseits gibt's, also du kennst es ja bestimmt auch so mit Traumaforschung und dem ganzen Zeug, das sind Sachen, die man vererbt kann. Kann sein, dass ich mit irgendwas zu tun habe, was meine Großmutter vielleicht noch in sich getragen hat oder, ja, also es sind einfach solche Dinge. Ich glaube, man kann vielleicht auch auf alles gar nicht so eine Antwort finden, eben wenn man eine Antwort findet, sehr gerne, aber ich versuche meine Energie eben jetzt mehr so ins Hier und Jetzt zu lenken, wo ich gucken kann, okay, damit kann ich mich hier und jetzt trotzdem wohl fühlen, auch wenn ich vielleicht gerade nicht weiß, wo es herkommt. Weil manchmal findet man die Antworten dadurch ja auch gar nicht. Ja,
ja, das stimmt wohl. Wenn ich in die Vergangenheit gucke, ist das immer nur, um das in der Gegenwart zu lösen. Ne? Weil traumatischer Stress ist ja im Körper gespeichert. Das ist ja inzwischen bewiesen, dass genau das, wie du sagst, wenn es im limbischen System festhängt, ist es ja meistens was sozusagen aufgrund von irgendwelchen Situationen, die man erlebt hat, nicht aufgelöst wurden und dann hängen bleibt. Aber ich finde auch den Ansatz cool, über die Körperarbeit zu geben, weil letztendlich ist meine Erfahrung, es ist völlig egal, wo man anfängt, ob man mit dem Kopf anfängt oder mit dem Körper anfängt. Wir sind ja eine Einheit, es spielt alles miteinander und egal wo, Hauptsache mal was reinschmeißen und was ändern.
Ja, es gehört alles dazu. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, boah, Kopf oder Fragen in der Vergangenheit sind gar nicht hilfreich. Also ich glaube, es gehört einfach alles dazu, sowohl der Kopf als auch die Emotionen sich anzuschauen, als auch eben den Körper mit einzubeziehen. Ich glaube, da eben spielt alles miteinander, weil es halt auch einfach ein System ist. Problematisch wird es halt, glaube ich, nur, beziehungsweise selbst so habe ich halt erfahren, wenn man nur noch im Kopf unterwegs ist, weil da entstehen halt auch viele Ängste einfach und schwierig, sie dann auch zu lösen, ja.
Ja, und der Zusammenhang zwischen Angststörung und Zwangsstörung, der liegt ja eigentlich auch auf der Hand, ne? Wenn man Angst hat, hat man das Gefühl, was unter Kontrolle bringen zu wollen. Und eine Zwangsstörung ist ja letztendlich eine Kontrollstörung, ne? Zu sagen, ich kontrolliere alles so, dass ich mich sicher fühle, was dann wieder die Angst reduziert. Also hast du im Prinzip mit dem Zwang versucht, die Angst wegzukriegen, richtig?
Ja, und das ist halt auch so das Paradoxe. Also ich habe mit dem Gefühl Angst nichts anfangen können oder habe mich damit überfordert gefühlt. Dadurch habe ich eben einen Zwang gemacht, damit ich mich sicher und kontrolliert fühle. Habe damit aber der Angst ja immer suggeriert, du bist mir zu viel. Also habe ich noch mehr Angst vor der Angst bekommen. Also es ist, war eben, ist der Klassiker bei Zwangsstörungen, man hatte dann so diese kurzfristige Erleichterung oder dieses kurzfristige Aufatmen, aber die Macht war halt immer viel größer, die man den anderen Dingen dann sozusagen auch gegeben hat.
Ja, und das ist dann wieder Kern der Angststörung, dass wenn man sozusagen die Angst nicht aushält und wahrnimmt, sondern sie vermeidet, also rausgeht aus der Situation, wodurch auch immer, durch einen Zwang oder was auch immer, ist die gleiche Situation beim nächsten Mal wieder schlimmer. Ach, da ist Kreislauf. So, dann wäre für mich spannend, wie sind denn deine Eltern damit umgegangen? Weil wenn wir jetzt sagen, das ist ein Podcast auch für Eltern, die vielleicht ein Kind haben, merken, oh, da ist eine Angst- oder Zwangssache hinter. Was haben denn deine Eltern gemacht?
Meine Eltern haben das, finde ich, sehr gut gemacht. Die waren da immer sehr, sehr offen. Ich konnte auch jederzeit zu denen hingehen. Und die waren, glaube ich, sehr verunsichert vor allem auch, was auch total verständlich ist. Wenn, ja, ich glaube, für den Außenstehenden, der in dieser das nicht nachfühlen kann, dass einem so banale Dinge, ich sag jetzt mal scheinbar banale Dinge, ja, brechen oder in die Schule gehen, halt einfach Angst machen, muss es sehr, ja, es ist wahrscheinlich schwierig, ein Verständnis dafür zu entwickeln. Und ich glaube, so blöd solche Sachen erstmal wirken, war das für mich auch wirklich, hat es mir ganz viel Vertrauen entgegengebracht, dass ich einfach wusste, da wartet immer ein offenes Ohr auf mich, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme. Wir haben es dann auch lange versucht mit, sie waren auch recht ehrlich zu mir, als es dann irgendwann nicht mehr ging, haben sie auch gesagt, Hanna, hier sind unsere Kapazitäten am Ende, wir müssen uns irgendwie eine professionelle Hilfe suchen, also hat auch eine Therapeutin oder irgendjemanden suchen. Und was ich auch da sehr schön fand, war einfach, sie haben mich da nicht einfach an irgendjemanden, so ist jetzt ein Therapeut und der muss das jetzt lösen, sondern sie waren auch immer mit mir im Gespräch, denkst du, das passt mit dem Therapeut, fühlst du dich wohl bei dem, fühlst du dich verstanden, glaubst du, das bringt dir hier was, weil ich auch bei einigen war, wo ich ja gespürt habe, das wird hier nichts, einfach weil die Kinder nicht passt, oder?
Ja, das einfach ist total wichtig.
Es muss halt einfach passen, damit man sich da auch drauf einlassen kann. Und das war eigentlich so alles, was meine Eltern in dem Moment auch hätten tun können, also ein offenes Ohr bieten und wenn man es alleine nicht weiter schafft, schauen, wie man halt ja einen neuen Weg eröffnet. Ja.
Hast du Geschwister? Wie sind die damit umgegangen?
Genau, ich habe einen Bruder, einen älteren, der wir haben, das ist ganz lustig, wir haben da gar nicht so viel drüber gesprochen, aber er stand immer hinter mir. Also das war so, man hat es gespürt irgendwie, da musste nicht viel drüber gesprochen werden. Es war auch ganz süß, ich weiß noch, bevor ich in die Klinik gekommen bin, der hat so total gerne Lieder geschrieben und er ist auch sehr musikalisch unterwegs. Und der hat mir, bevor ich in die Klinik gekommen bin, auch so eine Kette geschenkt und hat mir extra ein Lied dafür geschrieben. Also so nicht so im Kontext, so Hanna geht jetzt in die Klinik, sondern halt so die Werte, die dahinter stehen und was er in mir sieht. Und das war auch sowas, was mich halt total einfach berührt hat, auch ein Stück weit, und ich auch heute noch so ganz zu meinem Herzen mittrage. Also ja.
Wow, toll. Was würdest du dann jetzt sozusagen Familien mit betroffenen Kindern als Tipp, als Rat, als denen sagen wollen, wenn wir merken, oh, mein Kind hat eben eine Zwangs- oder eine Angststörung?
Ich sage das jetzt mal aus meiner Sicht, nicht aus der Elternsicht.
Ja.
Das hat einen Grund, warum dieses Kind gerade irgendwelche Auffälligkeiten zeigt. Also ich meine, es gibt ja auch Familiensysteme, sage ich mal. Das wird mir auch immer bewusster, was für eine Rolle ich in der Familie eingenommen hat. Und oft sind solche Sachen, also ohne jetzt anmaßen zu würden oder vorwerfend, manchmal sind oft solche Sachen, dass ein Kind irgendwas zeigt, wo erstmal nicht so gut wirkt, irgendwie zeigt das eigentlich was, dass im ganzen System was nicht stimmt. Das muss nicht die Familie sein, das können auch andere Dinge sein, die vielleicht im Leben vom Kind halt nicht so passen. Aber das ist eigentlich, also ich sage immer ganz gerne, dein Körper oder dein System, also arbeitet immer für dich. Es entwickelt keine Zwangsstörung oder Angststörung, weil dem gerade langweilig ist, sondern weil es irgendwas kompensieren muss, was es halt anders sonst nicht halten kann. Und dass das erstmal nichts Krankhaftes, per se nichts Krankhaftes ist, also klar, es ist vielleicht eine Störung, die irgendwo krankhaft definiert wird, aber dass das, was sich da zeigt, eigentlich ein Mechanismus ist, dass, den man gerade wirklich braucht, um weitergehen zu können. Und eigentlich super gut ist, dass der sich zeigt, weil darunter irgendwas liegt, was eigentlich aufgelöst werden möchte. Und eigentlich, also ich sag's auch im Hintergrund eigentlich, oder jetzt so nach meiner ganzen Geschichte, eigentlich ein totales Geschenk in genau der Situation liegen kann.
Also so ein Aufruf, liebe Eltern, schlagt nicht die Hände über den Kopf zusammen, sondern seht es als Chance an, dass euch was offenbart wird über euer System, über das System des Kindes, das Kind selber, was des Hinguckens und der Auflösung bedarf.
Auf jeden Fall, ja. Das ist ich sage immer ganz gerne, ein sehr unschön verpacktes Geschenk. Also man erkennt es lange nicht als Geschenk, aber wenn man mal das auspackt, was dahinter liegt, kann das sehr bereichernd sein fürs eigene Leben auch, ja.
Ja. Mhm. Ja, und jetzt hatten wir schon den körperlichen Ansatz, den Gedankenansatz, jetzt hast du den nächsten Ansatz mit reingebracht, den systemischen, der ja auch sehr spannend ist. Du hast gerade gesagt, du hast selber vielleicht auch eine Rolle übernommen, die nicht deine war. Kannst du das konkretisieren? Also,
also das ist tatsächlich ein Punkt, wo wir in die Vergangenheit reisen können. Bei mir war das so in der Familie, also habe ich mal am Rande mitbekommen, dass es vor mir eine Fehlgeburt gab, über die wir aber eigentlich an sich nicht oft gesprochen hatten. Und wir hatten das mal, also ich wusste das, aber es wurde jetzt nie so thematisiert. Und gerade bei den Seminaren von meiner Coaching-Ausbildung, wo wir halt auch selber in den eigenen Prozess, sage ich, erstmal gehen, bevor wir auf andere Leute zugehen, sage ich mal.
Gut so.
Ja, wirklich. Kam halt komplett auch auf den Tisch einfach, dass ich da eigentlich genau das so gespiegelt hat, wie ich mich eigentlich immer fühle. Also ich hatte im Leben immer dieses unsichere Gefühl, keinen richtigen Platz zu haben, bis ich für mich einfach gespürt habe, krass, ich bin ja auch immer, also so an Stelle 2, mein Bruder ist über mir und ich bin da. Und ich hatte immer das Gefühl, hier ist nicht mein Platz, keine Ahnung. Und das ist da für mich sehr bewusst geworden sozusagen, dass ich eigentlich immer versucht habe, diese zweite Stelle, die halt eigentlich für jemand anderen da gewesen wäre, habe versucht einzunehmen. Ich war auch immer jemand, die sich sehr schnell schuldig gefühlt hat. Also bei Dingen, bei Aussagen von anderen Menschen, wo man sich nicht hätte schuldig fühlen müssen, war mein Schuldlevel dann ungefähr da oben und hat mich fast übermannt wie sonst noch was. Und als das für mich auch so klar wurde, ja, Hanna, dein Platz ist halt auch nicht Nummer 2, sondern das war für jemand anderen bestimmt. Ja. Da darfst du jetzt auch dir quasi Nummer 3 nehmen, also den Platz Nummer 3. Seitdem ist es auch ganz lustig, weil sich so alle Lebensbereiche bei mir auch so einpendeln, wo ich so meinen Raum auch einnehmen darf. Und das ist so, also jetzt im familiensystemischen Bereich, sage ich mal, so das, was bei mir halt ganz, ganz wichtig war, weil ich irgendwie nie irgendwo richtig angekommen bin. Sowohl im Studium als auch eben in der Familie, als bei Freunden. Es war immer so ein, ich habe hier irgendwie keinen Raum. Und seit das so geklärt ist oder ich da auch wirklich so dieses eine oder andere Ritual oder so meine Gewohnheiten habe, ich sage jetzt auch mal dieses Geschwisterchen, was es hier nicht hergeschafft hat, trotzdem in die Familie so zu integrieren, pendelt sich alles automatisch für mich auch ein. Ja, genau.
Ja, krass, ne? Also das erlebe ich auch so oft bei mir in der Praxis. Und ich ermutige da immer zu sagen, ey Leute, seid einfach ehrlich mit dem, was in eurem Leben passiert ist. Ein totgeborenes Geschwisterchen, Fehlgeburt, wie auch immer, schweigt es nicht tot. Es ist Teil eurer Familie und systemisch betrachtet, ja, macht es einen krassen Dismatch.
Ja.
Wenn jemand anders dann sozusagen in die Rolle kommt, obwohl er gar nicht dahin gehört.
Und das Kind spürt das auch total. Also das ist so dieses eben, ich habe das ja gespürt, aber es war nie so greifbar. Und für mich war das dann eben immer schnell diese Interpretation, mit mir stimmt irgendwas nicht, wenn ich hier keinen Raum für mich habe.
Ja, wie crazy. Ja. Ich habe das sogar erlebt bei einer Pflegefamilie. Also voll, also echt abgefahren. Eine Mutter hat 3 Söhne und nimmt ein viertes als Pflegekind auf. Und dieses Pflegekind, rangelt immer mit der Position 3 in dieser Pflegefamilie, also mit T-Shirts zerschneiden und richtig böse Sachen. Mhm. So. Und dann haben wir auch eine Familienaufstellung gemacht und ist ja auch egal, auf jeden Fall ist rausgekommen, dass in der Ursprungsfamilie er sozusagen auch an Rang 3 gehandelt wurde, obwohl es auch einen Kindstod gab bei dem jungen Erstgeborenen und er eigentlich Rang 4 war.
Oh krass, ich kriege Gänsehaut, das ist so heftig.
Das so, ne? Ja. Da habe ich auch schon gedacht, und als wir das aufgelöst haben und auch gesagt haben, weißt du, du hast doch einen Bruder und Platz 4 ist dein Platz, so, ne? Dann wurde alles ruhig in dieser Familie, deswegen finde ich das gerade so crazy.
Ja.
Im Prinzip genau das Gleiche. Ja. Ja, das hat so eine krasse Auswirkung, wo wir eigentlich hingehören, so, ne, wo unser vorgesehener Platz ist, was in unser Innerstes als Raum braucht und wow, Hammer.
Ja, also ich habe das auch schon oft gehört, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt und da kam auch oft so diese Reaktion, ja gut, aber ich meine, also gerade bei uns war das auch der Fall, dass das Kind an sich gar nicht wirklich ein Kind war, sondern gar nicht hätte überleben können sozusagen, was dann oft so auch der Einwand war, ja, das Kind wäre ja eh nicht überlebensfähig gewesen. Solche Sachen muss man echt ernst nehmen. Also für mich war das wirklich life-changing, sage ich einfach mal, für mich zu verstehen. Ja, okay, selbst wenn es das nicht auf die Welt geschafft hätte oder gar nicht überlebensfähig gewesen wäre, es war aber geplant, dass da eben das seine Rolle gewesen wäre von Platz Nummer 2 und nicht meine.
Genau. Da könnten wir jetzt rumphilosophieren, wann fängt Leben an?
Genau.
Ja? Und ich denke, auch ein Embryo hat schon eine Seele ab der, keine Ahnung, 6. Woche oder so. Das ist ja dann ist vielleicht ein bisschen Glaubenssache, aber es geht ja nicht darum, ob jemand überlebensfähig ist, sondern es gab einen Seelenplan.
Ja, genau.
Ja, und den gibt es für uns, für jeden von uns. Und dein Seelenplan war sozusagen das dritte Kind zu sein und nicht das zweite. Und wenn man dann versucht, einen Platz von jemand anders einzunehmen, das wissen wir ja alle, wie unwohl wir uns fühlen, wenn wir eine Rolle von jemand anders füllen sollen. Es geht nicht. Da ist der Stress vorprogrammiert.
Definitiv. Und so hat es sich halt auch immer angefühlt, dieses diffuse, nicht greifbare. Und als es dann so auf den Tisch kam, hat sich, also so alles, was ich so immer erlebt habe, hat auf einmal so, boah, es macht gerade so Sinn, alles klar. Wie soll ich mich auch das Gefühl haben, mir anzukommen oder mich gut bei mir zu fühlen oder meins zu machen oder meinen Raum auch irgendwo einzunehmen, wenn ich hier eigentlich immer aus einer Intention von einer ganz anderen Seele oder Person, sage ich jetzt mal, handle. Ja.
Ja, genau. Und das sozusagen ist dann der freundliche Appell an alle Eltern, aber auch an alle Erzieher und Pädagogen und Lehrer und so. Fragt doch mal nach. Also auch nicht nur, ist was passiert? Das ist ja die Frage, die dir viel gestellt wurde. Ne? Gab es irgendwie ein dramatisches Erlebnis? Ja. Aber es war ja gar kein Erlebnis, was du selbst hattest, sondern es war einfach Familienanamnese, nennen wir das ja. Ne? Zu erheben, was ist wann passiert und wo... Wer hat welchen Platz und was gab es vielleicht für Dinge für die ganze Familie? Und da gehört sowas mit rein.
Definitiv, ja.
Wie geht es deinen Eltern? Also mit denen wirst du ja diese Erkenntnis sozusagen geteilt haben.
Ja. Ja, das war ganz spannend. Also sie, wir haben beide eigentlich gesagt, nee, für uns ist das eigentlich abgeschlossen, weil ich war nämlich auch so, ich hatte ein bisschen Angst, das auch anzusprechen im Sinne von, oh Gott, mache ich da jetzt ein Fass auf, wo die Trauer vielleicht noch nicht verarbeitet ist oder was weiß ich was, keine Ahnung. Und die beiden waren da recht so, okay, die hätten jetzt nicht gedacht, dass das so ein großes, also so einen großen Einfluss auf mich hat. Also ich komme auch immer wieder mit dem Thema, mir ist es auch echt wichtig so. Also ich bin da schon ein bisschen überambitioniert, also ich sage das auch immer wieder, wisst ihr, ich fand das eigentlich ganz schön, wenn wir das so, dieses Geschwisterchen, was wir da haben oder eben nicht da ist, irgendwie trotzdem so ein bisschen in der Familie einfach mit drin ist. Und die beiden haben mich dann immer so mit ganz großen Augen angeschaut, hey, wie meinst du das denn so? Ich meine, es ist jetzt ja nicht da, was sollen wir denn damit machen? Und also bei mir ist es auch so, ich habe hier in meinem Zimmer hinten in der Ecke ein kleines Platz für dieses Geschwisterchen, wo ich, also es klingt vielleicht erstmal ein bisschen verrückt, aber ich habe dann für mich so eine große Schwester oder einen großen Bruder dadurch gewonnen, wo ich halt gedanklich auch manchmal so ein bisschen abchecke, so, ne, was würdest du jetzt dazu sagen? So, also jetzt würde ich zu einem wirklich großen Bruder gehen und das ist für mich eigentlich so dieses Geschwisterchen wieder in die Familie so mit integriert zu haben irgendwie. Ja. Und ich merke, das ist mir anscheinend sehr wichtig und dass meinen Eltern das jetzt nicht so wichtig ist, ist nicht schlimm. Also das ist so, okay, das ist wohl deren Art, aber ich sehe, mir hilft das gerade total, das so mit einzufließen. Ja.
Das ist ja schön, dass sie es nicht völlig abblocken und sagen,
nee, gar nicht. Also sie haben gesagt, cool, wenn es dir hilft, wenn es dir, dich hilft, hier zu deinen Raum zu finden, super, schön, dass wir das dann jetzt, sage ich mal, so auf den Tisch bringen konnten. Aber es ist jetzt auch nicht was jetzt das ganze Leben hier auf einmal von meinen Eltern dann umhaut oder so. Also auch ganz schön zu sehen, weil ich auch ein bisschen Sorge hatte. So, wie spreche ich das jetzt an, dass so, dass mein ganzes Leben gerade irgendwie geprägt hat? Ja, ja.
Ja, das ist ja immer ein schwieriges Thema, das stimmt.
Ja.
Jetzt folgen mir ja gerade auf Instagram viele junge Menschen, die auch irgendwie immer das, also immer nicht, aber das ein oder andere kleine psychische Problem haben. Jetzt bist du ja ein Paradebeispiel dafür, es geschafft zu haben, raus aus dem Dilemma der Angst und Zwangs- und Sonstverstörung. Was würdest du denn diesen jungen Menschen als Tipp, Ratschlag, Inspiration, Motivation geben?
Ja, sehr gern. Also das, ich greife gleich gerne das Wort auf, was du gesagt hast, psychisches Problem. Streich das Wort Problem aus deinem Wortschatz, weil jedes Problem wirkt ein Potenzial in sich. Und so wie ich das vorher eigentlich schon gesagt habe, dein Körper und dein System arbeiten einfach nicht gegen dich. Sprich, wenn du gerade mit irgendwas zu tun hast, es liegt da ein so unfassbar wertvolles Geschenk drin, an Dinge zu kommen, die dein Leben letztendlich viel, viel wertvoller machen, wie vor diesem psychischen Problem. Also es ist eigentlich mit jedem, mit dem ich darüber spreche, die sagen, nach den Ängsten oder nach den Zwängen oder nach der Depression, wenn man das für sich irgendwie klar bekommen hat, geht es einem viel, viel besser wie vor dieser ganzen Geschichte. Deswegen ist es eigentlich eine ganz, ganz große Chance, die genau da drin liegt. Und das vor allem nicht als krankhaft abzustempeln. Also ich hatte eine sehr lange Zeit, wo das für mich auch wirklich so ein Stempel war, eine Diagnose. Diagnose war. Ich war sehr lange in diesem Denken, ich bin ja die mit den Zwangsstörungen. Das kann nie wieder besser werden. Ich habe da ja meine Krankenakte, die immer größer wird, so gefühlt. Das nicht als Stempel zu nehmen, sondern einfach, es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Du hast jederzeit die Chance, Dinge für dich zu finden oder zu entdecken, die dir da einen Schritt weit helfen können, klarer für dich zu werden und auch wirklich rauszukommen. Und vor allem auch, dass die Dinge nicht weggehen müssen. Verdammt, Angst ist so, so wichtig. Angst ist so wichtig. Klar, wenn sie das ganze Leben einnimmt, nicht geil, aber wenn du das schaffst, deine Angst wirklich in einen guten Kontakt und in einen guten Umgang mit der Angst zu kommen, dann steht dir eigentlich echt was nichts mehr im Wege. Also es ist auch bei mir, es ist nicht so, dass ich keine Ängste mehr habe. Ich merke nur, dass meine Komfortzone sich halt viel mehr ausweitet, weil Ängste mich nicht mehr umhauen. Ich habe jetzt so diesen Kontakt damit irgendwie geschafft, dass ich ganz gut damit sein kann. Und wenn jetzt halt Ängste auch mal wieder kommen, bin ich ganz anders aufgestellt wie vielleicht auch andere Leute in meinem Alter, einfach weil sie sich damit noch nicht beschäftigen mussten. Also da kann man auch richtige Kompetenzen noch rausentwickeln.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also finde ich total toll, was du sagst. Mir geht es ja genauso. Ich bin ja auch nicht störungsfrei groß geworden, um es mal so auszudrücken. Und der Mensch, der ich heute bin, bin ich aufgrund dieser wundervollen Geschenke, wie du das so hübsch sagst. Man macht ja an der Stelle einen kleinen Input an Systemkritik.
Ja.
Ja, weil ich als Therapeutin, ich muss eine Störung von Krankheitswert finden, um eine Behandlung machen zu dürfen, die abgerechnet werden kann. Das heißt, ich muss eine Diagnose vergeben, weil sonst darf ich nicht abrechnen. Aber ganz oft vergebe ich irgendeine, die so annähernd dazu passt, weil das für mich nie den Kern trifft.
Ja, weil ich sag das auch ganz gerne, genau das eigentlich. So, hey, eine Diagnose ist nur dafür da, dass die Krankenkasse das bezahlen kann, dass du Unterstützung kriegst. Nimm's ernst, dass es dir nicht gut geht, aber nimm deine Diagnose nicht zu ernst, um dir nicht noch mehr Türen zuzumachen. Ja.
Ja. Und die Diagnosen, die sind, also irgendjemand hat dann halt, weißt du, wenn der Finger gebrochen ist, da kann man sagen, so gebrochen, so gebrochen, so gebrochen, ja. Das ist irgendwie, ja. Aber bei der Seele sowas zu sagen und das zu clustern in irgendwie Angststörung, Zwangsstörung, sonst was Störung, ne? Weil wenn man deins jetzt mal als Beispiel nehmen würde, würde ich ja jetzt auf eine systemische Störung kommen, weißt du, aber...
Ja. Auch wieder jeder anders, ja. Ja?
Und wie du sagst, wenn wir Störungen als Geschenke betrachten, dann wollen sie uns was mitteilen. Und dann ist das Wort an sich schon, ja. Aber okay, ja. Systemkritik zu Ende.
Kurz am Rande.
Ja, da könnte ich mich echt drüber echauffieren.
Ja, ich könnte auch gerade wieder einsteigen.
In der Bildung, ne, immer nur auf das Negative gucken und das zu clustern und so. Dabei ist das Leben bunt und schön und bietet so viele Herausforderungen, Möglichkeiten, die wir akzeptieren können.
Ja, und eben ist es halt auch die Frage, ist es wirklich gestört? Also so solche Sachen zu entwickeln in der Situation, in der man sich vielleicht gerade befindet. Also eben gestört hat, finde ich, auch schnell so diesen Geschmack von mit dir ist was falsch. Aber wenn ich mir, also von jedem Mensch, mit dem ich momentan darüber gesprochen habe, die mit sowas zu tun haben und ich mir die Situation oder die Lebenssituation, das Umfeld oder Co. anschaue, denke ich mir so, hey, das ist eigentlich voll in Ordnung, dass du da gerade sowas entwickelt hast. Das ist nicht so gehört.
Ja, das ist auch das, was ich meinen Patienten ganz oft sage. In der Situation war dein Körper und dein Kopf war genau das Richtige, was du gemacht hast, um dich zu schützen. Das war eine Schutzreaktion, das war völlig in Ordnung. Jetzt ist es leider ein Selbstläufer geworden. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir das wieder in ein Maß kriegen, der selber gut tut.
Genau.
Aber sehe ich genauso. Fast jede Störung ist eine Schutzreaktion unseres Seins auf Situationen, auf Dinge, die wir nicht verstehen, die unsere Seele nicht versteht.
Ja, genau.
Sehr cool. So, jetzt hätte ich gerne noch eine Aussicht. Wo würdest du denn gerne hin?
Wo möchte ich hin? also ich habe damit jetzt gerade auch schon angefangen, während meinem Psychologiestudium auch einfach Coachings anzubieten in genau diesem Bereich. Ich würde es mal ganz gern so ein bisschen Alternativtherapie nennen, also vor allem so Methoden, die eben nicht nur im Kopf unterwegs sind, sondern wo man auch wieder wirklich ins Fühlen kommt und da Schritt oder mit dem Körper auch Schritt für Schritt diese Sachen für sich lösen kann. Also langfristig würde ich das für mich einfach gern weiter ausbauen, auch als Therapeutin oder Coach in dem Bereich arbeiten zu können. Und ja, also so Seminarideen oder so schwingen da auch schon in meinem Herzen einfach mit rum und gerade vor allem die jüngere Generation diesbezüglich anzusprechen, weil ja, ich weiß einfach, es sind solche Sachen, die hinter solchen Störungen auch stecken, wie Unsicherheiten, Zweifel, Ängste. Wir kennen das einfach alle und es tut so gut, Räume zu schaffen. Also ich habe das halt als sehr wertvoll für mich empfunden, wo man sich genau halt damit auch zeigen darf. Und ich glaube, gerade für uns junge Menschen ist das auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns gar nicht erst die Maske zu sehr antrainieren.
Ja, ja. Ich glaube, Seminare ist da auch ein ganz großartiges Medium an sich. Also ich habe ja selber die Masterclass of Happiness einmal gemacht. Dieses Jahr muss ich das jetzt leider absagen, aber wo genau dieser Synergieeffekt, dass alle, die da gesessen haben, sagen, der ja auch und der auch und der auch und der ja, auch und der auch. Dann, der kann ja alleine mit der Scheiße. Ja?
Wie? Ich bin dann, allein damit, ja.
Genau. Und dann merkt so, alle pushen einen, unterstützen einen und das macht nochmal so einen ganz anderen Motivationsschub. So.
Definitiv, ja. Ja.
Ja, sehr cool. Eine Frage habe ich vergessen. Was würdest du denn heute als sozusagen 21-Jährige, die das Ganze geblickt hat, warum das alles so ist, vielleicht der 6-Jährigen, die Angst vor der Einschulung hat, sagen?
Oh, das ist schwierig, weil ich merke, ich würde es direkt am liebsten was sagen, im Sinne von, was ist nicht so schlimm, wir kriegen das hin, aber in dem Moment war es halt schlimm für mich und ich glaube, das war auch so, ich glaube, jetzt tatsächlich auch die Antwort, die ich geben würde, ey, ich verstehe, dass du eine scheiß Angst gerade hast und eigentlich genau das rauszugeben, Verständnis für die Situation zu zeigen und einfach so ein Mitgefühl zu entwickeln, das ist ja auch so ein bisschen Steckenpferd innere Kindarbeit, einfach das ernst zu nehmen, wovor man Angst hat und dem Verständnis zu zeigen und trotzdem aber so eine Stabilität zu bekommen, zu sehen, dass man das Ganze halten kann. Und ich glaube, genau das wollte ich der 6-Jährigen gerade geben. Hey, es ist verständlich, dass du Angst hast, da jetzt eingeschult zu werden, nicht mehr zu Hause zu sein, dass da neue Situationen auf dich zukommen. Das würde mir auch Angst machen. Ja.
Ja, spannend. Ich habe gerade gestern ein Instagram-TV-Video, wie man das auch mal schimpft, genau dazu hochgeladen, zum inneren Kind, um genau zu sagen, ja, der erste Step ist immer, guck dieses innere Kind liebevoll an und sag, ja, du bist okay, es ist schön, dass du da bist. Du hast eine Botschaft für mich. So. Ja, sehr cool. Also, wer der Hanna folgen möchte oder vielleicht noch viel mehr erfahren möchte, der sollte auf jeden Fall ihren Instagram-Account abonnieren, Gedankenflickflack. Und dein Podcast heißt wie? Das habe ich jetzt gar nicht.
Genau, mein Podcast, also ich bin bei Christian und Lilian, wo ich auch die Coaching-Ausbildung mache, im Podcast mit dabei. Das ist die Talkabout-Show von Human Essence und ich habe dort die Rubrik Young Spirit. Aber also ich kann dir gerne auch den Link geben für die Shownotes oder für die Infobox.
Auf jeden Fall.
Findet man dahin.
Ja, sehr cool. Jetzt hast du schon, eine Frage ist mir auch noch offen, jetzt hast du schon gesagt, Therapie hat dir geholfen, die Ausbildung jetzt als Coach, nochmal andere Hintergründe zu beleuchten. Könntest du die 3 vielleicht Bücher sagen, die hast du bestimmt gelesen, oder?
Manchmal. Ich hatte es gestern erst zu meiner Freundin gesagt. Bei Büchern ist das bei mir immer so eine Sache. Ich schmökere ein bisschen rein, lese dann die 3 Kapitel, die ich geil finde und wenn ich
Interesse losgeht. Ich hätte jetzt gedacht, du bist so eine richtige Leseratte und hast so eine
Ich war früher eine Mega-Leseratte, aber das ist auch so ein bisschen durch die Seminare gekommen, dass ich für mich eigentlich merke, dass es auch wieder viel nur Kopfsache ist. Also, dass ich dann quasi mir 10 Übungen durchlese, die, ah ja, okay, könnte man machen, spannend, das könnte helfen, aber ich es dann quasi nie für mich umgesetzt habe und ich quasi meine Zeit gerade mehr investiere in so Sachen wie bewusst meditieren oder bewusst irgendwelche Übungen machen oder bewusst Achtsamkeit praktizieren, dass ich quasi für mich das so auf den Stift kriege. Aber es gibt bestimmt Bücher, die mir einfallen würden.
Also ja, aber dann müssen wir da jetzt nicht rumstochern. Dann wäre ja das andere Learning zu sagen, dass dieses Lernen irgendwie ganz nett ist, aber dass das Gehen zu Seminaren, sich austauschen mit anderen für dich den größeren Benefit hat?
Die Erfahrung einfach zu machen, weil also Ich habe das Lesen definitiv gebraucht, um das Ganze zu verstehen. Also wie gesagt, wir brauchen den Kopf. Das ist wichtig, die ganzen Sachen zu verstehen und auch zu einfach zu verstehen, warum man die Sachen dann noch macht, die man danach macht. Ja. Da fand ich Bücher echt hilfreich. Ich habe nur gemerkt, dass es bei mir irgendwann auch so eine Art Flucht war im Sinne von, ich bin mit meinem Problem immer noch nicht weiter, lese ich halt noch ein Buch drüber. Aber es hat sich halt für mich nicht viel geändert. Und das Learning, so wie du sagst, das wirklich so draus sein könnte, wenn in einem Buch vielleicht mal Übungen vorgeschlagen werden oder in einem Podcast eine Meditation erwähnt wird oder in der Traumatherapie die körperliche Übung empfohlen wird, dann eben das auch statt vielleicht 2 Stunden am Abend zu lesen, 50-50 zu machen und dann für sich die Sachen auch einfach mal zu erfahren, sage ich einfach mal, und zu machen.
Mhm. Also auszuprobieren, was ist meins. Ja, weil du wirst wahrscheinlich auch bei den Übungen gemerkt haben, manche Übungen sind deins und manche eben nicht, oder?
Ja, und es gibt auch so Momente, wo die eine Übung halt dran ist und die andere nicht. Also vor ein, zwei Jahren konnte ich mit dem einen echt gut gehen. Heute merke ich, dass was ganz anderes dran ist. Und auch einfach zu gucken, ich weiß nicht, also viele Menschen empfehlen ja Übungen, die eine oder andere, dann halt eben zu gucken, ist das für mich jetzt auch gerade stimmig oder darf ich noch für mich weiter forschen, was jetzt vielleicht für mich gerade hilfreich auch einfach ist. Also da dann auch nicht wieder so ein Leistungskonzept oder so ein Ultimatum draus zu machen, boah, die Übung hilft mir nicht, ich bin unheilbar erkrankt, sondern okay, ich habe die Erfahrung gemacht, diese Übung heute, hier und jetzt hilft mir nicht. Kann auch sein, dass sie morgen total geil einschlagen würde. Also ja,
da dann auch. Genau, also so ein Potpourri zu haben an unterschiedlichen Dingen auch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich sage immer ganz gerne so Werkzeugkoffer.
Ja, das war aber sehr therapeutisch, ja.
Genau. Dass man so seinen individuellen Werkzeugkoffer für sich einfach gestaltet, den man immer mit dabei hat.
Mhm. Ja. Ja, das kann ich bestätigen und ich glaube, würde das sogar noch ergänzen, in dem Sinne, dass man manchmal auch nur die Art und Weise suchen muss. Also zum Beispiel Meditation, die Frage der Meditation begleitet mich jetzt so seit ein paar Jahren und ich versuche immer wieder hier, probiere ich aus, habe ich mal mit dem meditiert, mal mit dem, so, und dann merke ich so, boah, das ist nicht meins. Ja. Mhm. So, aber ich merke, Meditation tut mir gut.
Ja.
Ne? Und dann einfach mal nicht zu sagen, okay, jetzt habe ich einmal mit der Laura Melina Seiler meditiert und die ist nicht meins, und dann zu sagen, ja, Meditation ist scheiße.
Ja, definitiv.
Mhm. Ja? Ja. Sondern vielleicht dann nochmal mit Dr. Joe Dispenza und nochmal mit, wie sie alle heißen, also schwabern ja alle durchs Netz, zu sagen, wenn so viele das machen, muss an Meditation vielleicht irgendwas
vielleicht dran sein.
Ja, was hilft, dann finde einfach deine Art von der Meditation. Und wenn du eine Viertelstunde auf deinem Sessel sitzt und nur deinen Atem rein und raus so, ne? Das wäre, also entspricht, glaube ich, dem, was du so
erlebst. Ja, oder da auch ein bisschen vorsichtig sein. Also ich kenne das auch ganz gut, so seine Art zu finden. Ich merke es aber auch, dass der Kopf sehr, sehr komplex sein kann, wenn es darum geht, Veränderungen zu bringen, gerade auch in so Sachen mit Ängsten oder sowas, weil es sind auch Dinge, die eine sehr gute Funktion für einen haben. Also man hat ja auch Ängste aus einem positiven Grund manchmal, weil man einen Nutzen draus hat. Und ich habe auch gemerkt, gerade wenn es ums Meditieren geht oder um so Körperarbeiten, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, das hilft mir gegen meine Ängste, dass mein Kopf mir irgendwann so Sachen präsentiert hat, wie, nee, das hilft gar, also so richtige Ausreden, weil ich gemerkt habe, es geht gerade wirklich darum, diese Angst loszulassen oder diese Ängste gut damit sein zu können und dadurch auch den Nutzen zu verlieren und da vielleicht auch wirklich zu lernen, ehrlich mit sich zu sein, habe ich gerade wirklich keinen Bock zu meditieren, weil ich dadurch einen Nutzen verlieren könnte, wenn ich mit der Angst endlich umgehen kann. Ja. Das ist vielleicht wirklich nicht meine Art von Meditation.
Aber ich merke schon, wir könnten da Stunden weiter drüber philosophieren, weil gerade Dr. Joseph Spencer, da lese ich gerade das Buch,
ich auch. Der
ja auch wunderbar den Zusammenhang herstellt, dass man nach diesen Gefühlen süchtig werden kann. So, und der Körper einem dann irgendwie immer signalisiert, nee, du brauchst das und deswegen darfst du jetzt auf gar keinen Fall meditieren oder dieses oder jenes machen, weil dann kriegst du ja das nicht mehr zurück und dann denkt man, wie, ich bin süchtig nach Angstgefühlen, das ist doch schwachsinnig. Mhm. Ja, aber der Körper hat dann anders gespeichert. Sehr spannendes Thema.
Ja, also bei mir war es tatsächlich auch sehr lange die Drama-Queen, nach der ich so ein bisschen süchtig war, wo man so denkt, hä, wenn ich mich immer so mein eigenes Drama begehe, was soll daran positiv sein? Aber letztendlich war Drama für mich irgendwann Sicherheit. Ich wusste, wie es abläuft. Ich wusste, dass ich ganz verzweifelt bin. Ich wusste, dass ich weine. Ich wusste, dass ich mich im Bett zusammenrolle. Und das war dann irgendwann so der Ablauf. Ich wusste einfach, wie das abläuft. Das war dann irgendwann meine Sicherheit einfach. Und gerade so diese emotionale Sucht danach habe ich auch echt so meine Zeit gebraucht. Ich habe das echt gespürt, wenn eigentlich alles mal gut war, so in meinem Körper so richtig nach was gesucht hat. So, aber nee, wir brauchen doch jetzt irgendwas, wo wir uns irgendwie dran also aufregen können. Ja, also das darf man echt nicht unterschätzen, auch eben mit den Angstgefühlen, dass da auch echt ein Suchtpotenzial dahinter steckt, das total unbewusst läuft. Also wie gesagt, ja, aber wenn man sich dem bewusst wird, hat man da auch echt eine gute Chance, einen Schritt für sich gehen zu können.
Mhm. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen jetzt hier ein Ende machen, weil sonst sind wir die nächsten 2 Stunden noch dran. Und ich hatte immer gesagt, nicht länger als eine Dreiviertelstunde eine Folge. Also, wenn ihr mehr von der Hanna hören wollt, Podcast abonnieren, Instagram-Account verfolgen, so eine Inspiration pur für mich auch und vielleicht als Schlusswort, was ich jetzt so zusammenfasse, du darfst es gerne noch ergänzen oder widersprechen, je nachdem. packt eure Geschenke aus, auch wenn sie unattraktiv verpackt sind im ersten Moment. Sie wollen euch was fürs Leben sagen, was ihr richtig gut gebrauchen könnt.
Aber ja, mache ich nicht. Okay.
Wunderbar. Liebe Hanna, ich sage von ganzem Herzen Dank für dieses tolle Interview. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und wir verfolgen uns gegenseitig auf Instagram und sehen.
Ja, definitiv. Danke, ja. Das beruht auf kompletter Gegenseitigkeit. Hat echt Spaß gemacht.
Okay, ihr lieben Zuhörer, dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.